einsteigen. Anna, kurz die Frage, wie das mit den Lichtverhältnissen ist. Ist es da hell genug so bei Ihnen? Wie ist es mit den Verdunklungsäumeln? Ist das okay? Bitte melden Sie sich, wenn da irgendwas blendet, wenn ich noch mehr Licht ausschließen soll. Wiederholen wir kurz, wo wir am Ende der letzten Vorlesung waren. Da haben wir Abbildungen in Polynome eingesetzt, haben also erst nochmal geguckt, was passiert da, ist es sinnvoll, wie rechnen wir da mit diesen Potenzen von Abbildungen und mit Summen und mit skalaren Vielfachen. Und als uns dann wieder ungefähr eingefallen ist, wie das geht, haben wir Lemma 9.19 bewiesen, ganz am Ende der Vorlesung. Wir haben uns klar gemacht, dass unter den Voraussetzungen, die wir halt immer so haben, man für jeden Endomorphismus Alpha von V ein Polynom finden kann aus Kx, das nicht das Nullpolynom ist, das aber Alpha als Nullsteller hat. Und nur noch mal kurz, um zu wiederholen, was es heißt, dass ein Endomorphismus eine Nullstelle eines Polynoms ist, denn das klingt vielleicht erstmal noch ein bisschen komisch. Damit ist einfach nur gemeint, dass wenn man den Endomorphismus da einsetzt und dann die Abbildung ausrechnet, die rauskommt, dass das dann die Nullabbildung ist. Also das Nullelement in dem Endomorphismenring von V. Das haben wir gemacht und wir haben das wirklich quasi zu Fuß bewiesen. Wir haben uns einfach überlegt, welche Dimensionen dieser Vektorraum hat, der Raum der Endomorphismen von V über K, haben uns dann überlegt, naja, dann findet man da jetzt also eine linear abhängige Menge, die aus Potenzen von Alpha besteht und dann haben wir das irgendwie geschickt gewählt und haben auf die Art und Weise eine Linearkombination gefunden, wo nicht alle Koeffizienten 0 waren, aber wo dann die Nullabbildung rauskam und so haben wir unser Polynom gebastelt. Also wirklich ganz zu Fuß. Jetzt geht's weiter, jetzt kommt Satz 29, bei dem wir ebenfalls manches so zu Fuß machen. In Satz 29 geht es jetzt darum, unter den Polynomen, die wir so haben, die Alpha als Nullstelle haben, wo wir jetzt ja gesehen haben, irgendwas gibt's da, was nicht das Nullpolynom ist, unter all denen suchen wir jetzt etwas, was normiert ist und was möglichst kleinen Grad hat. Das wird ein sehr besonderes Polynom, deswegen verbringen wir damit jetzt ein bisschen Zeit. Ja, das finde ich deutlich gut. Damit verbringen wir jetzt ein bisschen Zeit. Das wird das Minimalpolynom. Aber um uns klarzumachen, dass es existiert, müssen wir erst nochmal kurz arbeiten. Ziel ist also jetzt, in diesem Satz zu zeigen, dass es genau ein normiertes Polynom gibt mit möglichst kleinem Grad, das Alpha als Nullstelle hat. Derart, dass also, wenn man Alpha da einsetzt, die Nullabbildung rauskommt. Und dann kommt noch ein Hinweis, der auch in diesem Satz steht und den wir genauso auch ein paar Mal brauchen. Immer dann, wenn wir ein Polynom finden in Kx, das Alpha als Nullstelle hat, dann ist das ein Vielfaches von diesem besonderen normierten Polynom, das wir gerade gefunden haben. In dem Sinne, dass es in dem davon erzeugten Hauptideal, in dem Polynom. Und auf die Art und Weise werden wir das Minimalpolynom definieren, wir werden haufenweise neues Zeug über das charakteristische Polynom lernen, das kommt dann alles, das wird der Abschluss von Kapitel 9. Und das alles beginnt mit dem Satz von, mit dem Beweis von Satz 29. Moment, ich habe mich hier vertüdelt und muss gucken, wo ich umschalten kann. Das ist die rechte Tabelle. So, okay. Gesucht ist erstmal ein Polynom, dieses Ding, was ich da Q genannt habe. Und dafür verwende ich eine Übungsaufgabe. In dieser Übungsaufgabe ging es darum, sich Polynome anzugucken, die irgendetwas fest vorgegebenes als Nullstelle haben. Und dann war die Idee zu zeigen, dass die Menge dieser Polynome in einem vorher festgelegten Polynomring, hier kx, ein Ideal bildet. Das möchte ich jetzt einfach zitieren aus dieser Übungsaufgabe und dann wiederholen wir nochmal kurz, was es heißt, ein Ideal zu sein. Ein Ideal eines Ringes ist eine Teilmenge, die ich einerseits eine
Untergruppe ist bezüglich der Ambition im Ring. Und dann soll gleichzeitig noch eine sehr starke Eigenschaft bezüglich der Multiplikation gelten, nämlich, dass wenn man irgendwas aus der Menge nimmt und mit irgendwas aus dem Ring multipliziert, dass dann wieder ein Element dieser Teilnehmer rauskommt. Das war hier Gegenstand der Übungsaufgabe, sich das zu überlegen. Was wissen wir also jetzt? Wenn wir zwei Elemente aus dieser Menge J hernehmen und die addieren, kommt wieder was aus J raus. Oder anders gesagt, wenn Alpha Nullstelle von zwei Polynomen ist, dann auch von der Summe. Und der Differenz, bla bla bla, Rechenregeln. Und das ist vielleicht noch wichtiger, wenn wir ein Polynom aus dieser Menge J hernehmen und mit irgendetwas multiplizieren aus dem Polynomring, dann ist Alpha eine Nullstelle von diesem Punkt. Über Ideale im Ring Kx wissen wir was. Da haben wir uns in Kapitel 8 ausführlich mit beschäftigt. Satz 18 sagt uns, dass dieses Ideal J ein erzeugendes Polynom hat. Also etwas, von denen all die Elemente da drin vielfach sind, sozusagen. Und so ein Ding nehme ich mir jetzt her. Mit Satz, was habe ich gesagt? 18.
Kleinstmöglichen Grad und dann wollen wir es noch normieren, um es eindeutig zu machen. Also ich hoffe, dass Ihnen klar ist, dass wenn ich jetzt dieses Kustern hernehme und mit irgendeinem Körperelement, was nicht Null ist, multipliziere, dass dann da wieder ein Polynom vom gleichen Grad rauskommt, das auch Alpha als Nullstelle hat und dass ich anstelle von Kustern auch hier hinschreiben könnte. Das heißt, es gibt da möglicherweise viele Polynome, die ich anstelle von Kustern da hinschreiben könnte. So kriege ich das nicht eindeutig. Wenn ich das eindeutig kriegen will, muss ich da irgendwas festlegen. Und eine Möglichkeit ist, den Leitkoeffizienten festzulegen. Also zu sagen, es soll normiert sein, zum Beispiel. Und das machen wir. Wenn Q-Stern selber nicht normiert ist, wie kann ich dann daraus ein normiertes Polynom basteln?
Dabei müssen wir beachten, dass dass O-Stern nicht das Nullpolynom ist. Sonst wäre ja J das Ideal, das nur aus 0 besteht. Und das ist nicht so, das wissen wir. Wie kann ich aus einem Polynom ein normiertes Polynom machen? Wie könnte ich das manipulieren? Da sehe ich einen Vorschlag. Es gibt momentan keine Konkurrenz.
Wenn man mit einem konstantes Polynom davon abspaltet.
Sozusagen. Das heißt, was macht man mit den Leitkoeffizienten? Wie benutzt man den dafür?
Quasi das, den als konstantes Polynom hervorschreiben, also einfach die Zahl.
Genau, sozusagen. Man klammert den quasi aus. Oder anders gesagt, man multipliziert das ganze Polynom mit dem multiplikativen Inversen davon. So, dann steht da vorne auf einmal die 1 des Körpers und die anderen Koeffizienten verändern sich auch, aber der Graph verändert sich nicht. Und die Nullstellen verändern sich, also das Alpha eine Nullstelle davon ist, diese Eigenschaft ändert sich auch. Das ist jetzt der Witz. Wir nehmen also O-Stern, gucken uns den Leitkoeffizienten an. Es gibt einen Leitkoeffizienten, weil O-Stern nicht das Nullpolynom ist. Und Leitkoeffizienten sind ja immer von 0 verschieden. Das gehört bei denen zur Definition. Sprich, es gibt im Körper K ein multiplikatives Inverses. Damit multipliziere ich das Polynom und jetzt ist da eventuell ein anderes Polynom rausgekommen. Aber es hat die gleichen Eigenschaften ansonsten wie O-Stern. Und es ist normiert. Dann schreiben wir das nochmal hin. Da brauchen wir auch noch das Lemma von davor, Lemma 9.19, das nämlich sagt, dass das Ideal J nicht nur aus dem Nullpolynom besteht. Erster Streich erledigt, aber da steht ja noch mehr. Da steht, dass das Q jetzt eindeutig bestimmt ist, liegt an der Normierung. Habe ich ja vorher schon gesagt. Ne? Also man kann Q-Stern irgendwie abwandeln, dann gibt es da eventuell noch mehr Polynome, die ansonsten die gleichen Eigenschaften haben. Das mit dem kleinstmöglichen Grad, das reicht nicht, um es eindeutig bestimmt zu machen im Allgemeinen, aber durch die Normierung wird es dann eindeutig. Und jetzt kommt noch, jedes Polynom in Kx, das Alpha als Nullstelle hat, liegt in Q mal Kx. Ah, da fehlt eine Klammer. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Da fehlt eine Klammer. Ist ja lustig, das ist so eine ganz offensichtliche Klammer. Aber die habe ich nicht gesehen. Naja, das ist zum Glück eher eine Schönheitskorrektur. Zumindest hat mich niemand irritiert gefragt, was ist das denn? Also, hätten sehr streng genommen sagen können, die Notation gibt es nicht, wir wissen gar nicht, was das ist. Was ist zu der letzten Aussage zu sagen, die noch in dem Satz steht? Naja, die Manipulation hier mit dem CO-1 ändert das Polynom, aber ändert nicht diese Menge. Wenn ich hier Q statt Q Stern schreibe, ist es immer noch die gleiche Menge, weil ja dadurch, dass ich hier jedes Polynom aus Kx einsetzen kann, ich einfach kompensiere, dass ich da einmal mit CO-1 multipliziert habe. Das heißt, J ist in Wirklichkeit dasselbe wie Q mal Kx. Und J enthält jedes Polynom, das Alpha als Nullstelle hat. Damit haben wir angefangen. Also ist das schnell erledigt. Braucht jemand dazu noch mehr Erklärung? Wer möchte, dass ich noch mehr dazu sage, warum diese beiden Mengen gleich sind? Warum es egal ist, ob ich Q oder Q Stern dann schreibe? Okay. Also ich muss mich davon überzeugen, dass das die gleichen Mengen sind. Ich habe also hier zwei Inklusionen zu zeigen.
Erste Inklusion, ich nehme ein Polynom hier und schreibe es auf dieser Seite. Ein Polynom hier schreibe ich als Q-Stern mal irgendwas daraus. Dann schreibe ich, das irgendwas nenne ich jetzt mal T, Q-Stern mal T. Um das hier drüben zu schreiben, nehme ich Q mal C mal T. Und genauso andersrum. Das heißt, ich kompensiere in dem Teil, der aus Kx kommt, diesen Faktor C minus 1, indem ich einfach einmal x kompensiere. Und genauso andersrum, wenn ich hier anfange, kompensiere ich das hier drüben, indem ich eben einmal das C minus 1 nehme. So geht das. So, man kann sich generell für solche Konstruktionen merken, dass Körperelemente außer 0 egal sind, dass ich also hier das erzeugte Polynom immer dadurch abwandeln kann. Das kommt das gleiche wieder raus. Das war Satz 29. Und dann können wir jetzt zu der. Dann können wir jetzt zu der angekündigten Definition des Minimalpolynoms kommen. Ich habe ja gesagt, dass das das nächste wichtige Polynom ist, mit dem wir uns befassen wollen. Und das haben wir jetzt quasi gerade kennengelernt unter dem Namen Q. Da steht's. Und da fehlt ein Elementzeichen. Das ist ja witzig, dass da jetzt doch noch so ein paar Tippfehler sind, die mir aber nicht aufgefallen sind, als ich das vorher nochmal durchgelesen habe. Also, übliche Voraussetzung, bla bla bla, Alpha ist ein Endomorphismus von V. Und jetzt haben wir mit Satz 29 ein Polynom gefunden, genau eins, das normiert ist und möglichst kleinen Grad hat mit der Eigenschaft, dass es Alpha als Nullstelle hat. In dem Moment, wo ich sage, dass es normiert sein soll, muss ich auch das Nullpolynom dann nicht immer die ganze Zeit mitschleppen und ausschließen, denn das Nullpolynom ist ja nicht normiert. Also haben wir jetzt diese kürzere Beschreibung. Eindeutig bestimmtes, normiertes Polynom kleinsten Grades in Kx, das Alpha als Nullstelle hat. Ist immer noch ziemlich lang. Wir wollen gerne eine Abkürzung haben für dieses eindeutig bestimmte Polynom. Und ab jetzt heißt das Minimalpolynom von Alpha. Abkürzung Min Alpha. Kleinheitlich praktisch gut. Und Minimalpolynom ist hoffentlich einigermaßen intuitiv wegen dieses minimalen Grades. Kann man sich hoffentlich ganz gut merken. So, was kann man jetzt damit machen? Wir beweisen gleich mehrere Resultate, die uns zeigen, was daran besonders ist und vor allem für was für Situationen das eine besonders starke Aussagekraft hat. Aber eine Frage, zu der ich bisher noch gar nichts gesagt habe, ist die, wie man so ein Polynom konkret ausrechnen könnte. Wenn wir jetzt einen konkreten Vektorraum haben und ein konkretes Alpha, dann wissen wir, wie man P-Alpha ausrechnet. Abbildungsmatrix, bla bla bla, zack. Bei Minimalpolynomen haben wir erstmal noch keine Ahnung. Wir wissen, dass es da sowas gibt, aber wir haben keine Vorschrift, wie man das berechnet. Sondern eigentlich müsste man jetzt ausprobieren und einsetzen und dann hoffen, dass man irgendwann so ein Polynom mit kleinstmöglichem Grad findet, was potenziell schrecklich sein könnte. Oder? Da wäre so gut, wenn wir darüber noch was lernen, wie das geht. Immerhin gibt es ein paar Beispiele, wo man das Minimalpolynom relativ schnell sehen kann. Wenn zum Beispiel unser Vektorraum Dimension mindestens 1 hat, und wir uns dann die identische Abbildung angucken, dann wissen wir ja, dass die jeden Vektor auf sich selbst abbildet. Der Nullvektor ist der einzige, der auf 0 geht, alle anderen nicht. Und dann ist das Minimalpolynom für diese Abbildung das Polynom x minus 1 des Körpers. So, das ist normiert. Warum hat es kleinstmöglichen Grad mit der Eigenschaft, die Abbildung als Nullstelle zu haben? Naja, erstmal müssen wir gucken, ob überhaupt die Abbildung eine Nullstelle ist. Das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, habe es eingesetzt. Ja, das passt. Warum gibt es nicht noch ein Polynom von kleinerem Grad, womit das auch passt? Naja, es soll normiert sein, das heißt, das einzige Polynom von kleinerem Grad, was da noch in Frage kommt, ist das konstante Polynom 1. Aber wenn ich da bei einem Vektorraum der Dimension mindestens 1 hat, die identische Abbildung einsetze, dann kommt die identische Abbildung raus und das ist nicht dasselbe wie die Nullabbildung. Deswegen brauche ich mindestens Grad 1 bei diesem Polynom und x minus 1 ist dann das erste, womit es funktioniert. Bei der Nullabbildung kann ich aus dem gleichen Grund das Minimalpolynom auch sofort hinschreiben. Das ist nämlich einfach x. Wenn ich da die Nullabbildung einsetze, kommt 0 raus und mit kleinerem Grad funktioniert es. Interessanter ist es, wenn der Vektorraum Dimension 0 hat. Vorsicht, da passieren ja komische Dinge, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Die identische Abbildung und die Nullabbildung sind da gleich. Deswegen ist das charakteristische Polynom da ja auch das konstante Polynom 1 und das ist dasselbe wie das Minimalpolynom. Da ist es normiert und wenn man da jetzt die Nullabbildung einsetzt, die Nullabbildung einsetzt, dann kommt zwar die identische Abbildung raus, aber das ist ja da dasselbe wie die Nullabbildung. Deswegen ist es da okay. Sehr unintuitiv. Aber heißt, dass wir diesen Spezialfall mit dem Raum der Dimension 0 irgendwie im Hinterkopf behalten müssen. Und vielleicht auch auf dem Spickzettel. Nur so für den Fall, dass irgendeine komische Frage kommt mit dem charakteristischen Polynom und dass Sie denken, nicht, dass sie uns da aufs Glatteis führt und für Dimension 0 passiert irgendwas Seltsames. Ein kleines Eckchen auf Ihrem Spickzettel sollte vielleicht dafür reserviert sein. Nach dem Minimalpolynom werde ich in der Klausur nicht fragen, habe ich ja schon gesagt, der klausurrelevante Stoff war hier schon zu Ende. Für später ist es aber wichtig. Jetzt kommt noch ein Beispiel, mit dem ich demonstrieren möchte, was wir jetzt gerade für technische Möglichkeiten haben, um das Minimalpolynom auszurechnen. Wir können ja schon einiges tun mit Abbildungen und können schon einiges ausrechnen, aber wie wir sehen werden, kommen wir beim Minimalpolynom an Grenzen. Da müssen wir irgendwie doch noch ziemlich viel zu Fuß machen, weil wir noch nicht genug Informationen haben. Diese Informationen erarbeiten wir uns jetzt im Laufe der Vorlesung weiter. Das Beispiel, was ich da vorbereitet habe, ist 1 mit r Quadrat über r. Ich benutze die geordnete Standardbasis, damit wir nicht zu viel nachdenken müssen. Der Endomorphismus Alpha ist gegeben durch die Bilder der Basisvektoren. Der erste Basisvektor geht auf den ersten plus den zweiten, der zweite geht auf sich selber. Und ja, ich weiß, dass da jetzt Reflexe anspringen von wegen Abbildungsmatrix, Eigenwerte, bla bla bla, das sind alles gute Reflexe. Aber jetzt gerade möchte ich nach dem Minimalpolynom gucken mit Ihnen zusammen. Also kurz Scheuklappen, alles andere nicht angucken. Wir wollen versuchen herauszufinden, was das Minimalpolynom von Alpha ist. So. Könnte das so was Langweiliges sein wie x oder x minus 1 oder so? Nein. Alpha selber ist nicht die Nullabbildung. Alpha ist auch kein Vielfaches der identischen Abbildung. Das heißt, ein Polynom vom Grad 1 wird nicht funktionieren. Das Minimalpolynom muss mindestens Grad 2 haben, damit ich auf die Nullabbildung komme. So, das kann man ausprobieren, indem man Alpha, also indem man irgendwie einsetzt in Polynome vom Grad 1 und dann das, was rauskommt, auf die Basisvektoren anwendet. So habe ich das jetzt im Kopf gemacht und habe dann gesehen, naja, beim zweiten Basisvektor, da lande ich immer wieder bei dem Vektor selber. Das heißt, dann habe ich den oder das skalare Vielfache davon, da komme ich nicht auf 0. Beim ersten addiere ich immer noch das B2 dazu. Also, okay, klappt irgendwie nicht. Man muss schon irgendwie mehrmals Alpha nacheinander anwenden, damit da was passieren kann. Und momentan ist das Einzige, was wir tun können, ausprobieren. Dazu gehe ich jetzt an die andere Tafel.
Mein Rezept, wie ich da weitergehe, wenn ich so ein paar erste Fälle ausgeschlossen habe, ist immer, dass ich die Abbildung nehme und das Quadrat davon ausrechne und gucke, was das macht. Und wenn ich Glück habe, dann sehe ich da schon irgendein Muster, was die Abbildung da tut und kann dann qualifiziert raten, was das Minimalpolynom sein könnte. So läuft das. Deshalb können wir es momentan. Also schauen wir uns Alpha Quadrat an. Also Alpha Stern Alpha, diese Abkürzung hatten wir jetzt schon häufiger. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich ausrechnen kann, was Alpha Quadrat tut. Die erste Möglichkeit ist mit den Basisvektoren, also einfach schön zu Fuß. Die zweite Möglichkeit ist mit einer Abbildungsmatrix, indem ich also am Anfang einmal überlege, wie sieht eine Abbildungsmatrix aus. Schreibe ich nochmal ab, ist B1 plus B2 plus B2 hoch Alpha, das ist B2. der Nullvektor. Okay, können wir nichts dran ändern. B2 hoch Alpha Quadrat, das ist einfach, denn Alpha lässt B2 fest, dann wird Alpha Quadrat B2 auch festlassen. Okay, da haben wir jetzt noch nicht so viel bekommen. Jetzt kommt die Abbildungsmatrix. Vielleicht sagt ihr uns ja mehr. Und ich mache jetzt sofort, also erstmal nehme ich die Abbildungsmatrix für Alpha. Die Standardlage sonst, das können wir zum Glück direkt hinschreiben, weil wir die Bilder ja so gegeben haben und dass da alles so steht. Das können Sie ja nicht machen, so mache ich das. Sagen Sie mir doch mal, wie die Matrix ist.
So bin ich auch drauf gekommen. Wenn ich hierzu eine Abbildungsmatrix aufstelle, zur linken Seite bezüglich dem Hut, dann kann ich einfach mit der Matrix A rechnen, die wir haben. Ich rechne nämlich einfach A Stern A minus 2 mal A plus 1 Matrix. Und dann sehe ich, dass die 0 Matrix ist. So kann man das machen. Und beide Rechenwege zeigen mir, dass wenn ich die Abbildung Alpha, mit der wir angefangen haben, einsetze in das folgende Polynom, jetzt habe ich was von Grad 2 gefunden, was es tut, und es ist normiert. Also muss es das Minimal tun. Okay? So, was ich hoffentlich jetzt transportieren konnte, war erstens, ich meine, klar, es ist ein Bewegungsrechnen, ungefähr dreimal macht mir das Spaß, danach fängt es an, mich zu nerven. Dann möchte ich eigentlich einen intelligenteren Weg haben, das Minimalpolynom zu bestimmen. Und eins unserer nächsten Zwischenziele wird sein, die Möglichkeiten für das Minimalpolynom ganz stark einzugrenzen, sodass wir dann nicht mehr da sitzen und quasi bei Null anfangen, sondern dass wir eine Auswahl haben. Hier sind zwei, drei Möglichkeiten, wie es aussehen könnte, und dann muss man das eben nachrechnen oder qualifiziert haben. Aber eben nicht so ins Blaue hier. Und was ich auch transportieren wollte, war, dass je nachdem, was Sie lieber mögen, Sie mit Basisvektoren arbeiten können oder mit Abbildungsmatrizen. Und dass es sich lohnt, ein paar Vorüberlegungen zu machen, um eine Abschätzung zu kriegen, mit was für einem Grad Sie ungefähr rechnen. Und dann ist immer ein guter Einstieg, erstmal Potenzen von Alpha auszurechnen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert, wenn man Alpha mehrmals nacheinander abbildet. So sind wir hier zum Beispiel darauf gekommen, dass die Zahl 2 dann vielleicht nochmal spielt. Und dann habe ich qualifiziert geraten, Alpha Quadrat minus 2 Alpha. So ähnlich können Sie das auch machen, wenn Sie zu Fuß nach einem Minimalpolynom suchen. Sie sehen schon, in der Abschlussklausur werde ich Sie eher nicht darum bitten, zu Fuß ein Minimalpolynom zu suchen. Denn das dauert beliebig lang. Natürlich entwickeln wir jetzt Methoden, wie das besser geht. Klar. Und dazu, ach so, Entschuldigung, wollen Sie dazu noch was fragen oder haben Sie noch irgendwelche Beschwerden oder Wünsche? Wenn Sie das alles ausgeixt haben wollen, dann sagen Sie schon Lügen, dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich alles ausixe. Aber ich dachte, weil wir so schön zusammen die ersten Rechnungen gemacht haben, dass dann klar ist, was wir machen. Wie immer kann ich mich irren. Kein Beschwerden. Okay. Dann kommt jetzt das nächste kleine Konzept. Dieses Konzept ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, weil es uns hilft, besser zu verstehen, was mit dem Minimalpolynom los ist. Und zweitens, weil wir im nächsten Kapitel, in Kapitel 10, Normalform, der vorgezogene Endgegner, weil wir da alphazyklische Teilräume brauchen. Ziel in Kapitel 10 wird es sein, Abbildungsmatrizen zu finden, die so eine Blockgestalt haben, sehr übersichtlich. Man sieht dann so in einzelnen Teilen des Vektorraums genau, was passiert. Wenn wir Glück haben, kommt eine Diagonalmatrix raus. Wenn wir Pech haben, das ist Pech. Das ist ja Ansichtssache. Okay, machen wir es andersrum. Wenn die Dinge langweilig sind, ist es eine Diagonalmatrix. Wenn die Dinge aufregend sind, kommen dazwischendurch größere, spannende Blöcke vor, wo Dinge passieren. Aber auf jeden Fall suchen wir da so eine Darstellung als Abbildungsmatrix, bei der wir eine aufgeräumte Struktur haben mit Blöcken und drumherum mit ganz vielen Nullen. Und da kommen dann Teilräume von V raus, die von der Idee her so ähnlich funktionieren wie Eigenräume, aber eben nicht ganz. Wir brauchen Verallgemeinerung dieses Konzept. Wir werden nach speziellen, alpha-invarianten Teilräumen von V suchen, die uns eine Struktur geben, die am Ende zu so einer Abbildungsmatrix führt. Und alpha-zyklische Teilräume sind so der erste Schritt dahin. Die sind noch ganz nett zu verstehen. Gucken wir mal, was da passiert. Übliches Blabla, Alpha ist ein Endomorphismus, V ist ein Vektor aus V und jetzt definiere ich das sogenannte Alpha-Erzeugnis von V. Da passiert jetzt also was Neues. Wir kennen schon das K-Erzeugnis, da vergesse ich, dass es Abbildungen gibt und bilde einfach nur das Erzeugnis eines Vektors im Vektorraum V. Beim Alpha-Erzeugnis benutze ich die Abbildung Alpha und zwar so, dass ich das Erzeugnis bilde aller Bilder von Potenzen von Alpha, aber immer nur bezogen auf den Vektor V. Wir machen natürlich Beispiele dazu. Ich fange also an mit dem Vektor V Wenn ich den mit Alpha hoch 0 abbilde, also mit der identischen Abbildung, dann kommt der Vektor V selber raus. Den behalte ich. Dann bilde ich V mit Alpha ab. Da kommt irgendwas raus. Das behalte ich. Dann bilde ich das nochmal mit Alpha ab und behalte das. Dann bilde ich das nochmal mit Alpha ab und behalte das. Und dann kommen da haufenweise Vektoren raus. Immer wieder mit Alpha abgebildet. Immer wieder, immer wieder. Das sammle ich alles in einer Menge und bilde dann das Erzeugnis dieser Menge im Vektorraum V. Das ganz normale K-Erzeugnis. Wie groß das ist, keine Ahnung. Wenn V der Nullvektor ist, bin ich ziemlich schnell fertig. Je nachdem, wie interessant der Vektor ist und wie interessant Alpha ist, kann das ein riesiger Teilraum sein, vielleicht sogar ganz V. Da kann wirklich sehr viel passieren. Aber interessant ist, dass wir ein Erzeugungssystem haben, das diese Struktur hat, dass man immer von einem Vektor zum nächsten kommt, indem man einmal Alpha anwendet. Und wie Sie sich vorstellen können, führt so ein Erzeugungssystem, wenn wir daraus eine Basis basteln können, zu einer Abbildungsmatrix mit einer ganz tollen, übersichtlichen Form. Das können wir ja mal zur Motivation für das, was jetzt kommt, uns schon mal so aufmalen. Wie großartig ist bitte eine Abbildungsmatrix bei einer Basis, die man so gebastelt hat? Also wenn zum Beispiel die Basis CU so aussieht, Polynom und das Minimalpolynom übereinstimmt. warum wollen wir das wissen? In meiner Vorrede und in dem Beispiel davor habe ich mir Mühe gegeben zu motivieren, dass wir wissen, wie man das charakteristische Polynom ausrechnet, einfach mit so einem klaren Hochrezept, aber dass wir keine gute Ahnung haben, also kein systematisches Vorgehen, wenn es um das Minimalpolynom geht. Dieses Lemma sagt jetzt, naja, bei ganz vielen Teilräumen haben wir eben doch so ein systematisches Vorgehen. Wir rechnen einfach das charakteristische Polynom aus und das tut es schon. Und das heißt also, dass wenn es uns jetzt irgendwie gelänge, in Situationen auf solche alphazyklischen Räume zu kommen, dass wir dann ganz viel Informationen über das Minimalpolynom da sammeln könnten, in der Hoffnung, dass wir das dann zusammenbauen können für das Minimalpolynom insgesamt. Das ist der Plan für die nächsten paar Minuten. Und Lemma 922 besteht im Wesentlichen daraus, dass ich ein paar riesige Matrizen an die Tafel schreibe. Wir gucken mal, wie weit wir da drüben kommen. Ich habe ja noch zwei Tafeln frei. Aber die Idee ist die ganze Zeit das. Diese Kästchen mit den Treppen, mit den Nullen und Einsen. Eigentlich müssen wir nur das wissen. Das ist schon der ganze Beweis. Lemma 922. So. Was ist los, wenn der alphazyklische Teilraum der Nullraum ist? Nein, der Nullraum ist sowieso alpha-invariant, da kann ich also Alpha einfach drauf einschränken, kriege einen Endomorphismus davon, das ist langweilig. Und da haben wir vorhin drüber gesprochen, der Nullraum, also der Raum mit Dimension 0, hat als charakteristisches Polynom das konstante Polynom 1 und als Minimalpolynom auch. Das heißt, dann sind die sowieso gleich, ohne dass wir da noch irgendwas nachrechnen müssen. Ich hoffe, dass Sie einverstanden sind mit dieser abgekürzten Notation. Wir brauchen das in Zukunft so oft, dass wir Alpha auf Teilräume U einschränken. Und ich möchte nicht die ganze Zeit diese senkrechten Striche machen, einfach weil wir so viel andere Notationen haben. Man kann das besser lesen, wenn ich das weglasse. Alpha U ist also eine Abkürzung für Alpha eingeschränkt auf U. Und die benutze ich jetzt im Beweis auch einfach, ohne Sie um Erlaubnis zu fragen. Jetzt sei die Dimension von U mindestens 1. Wir können also einen Vektor finden, der nicht der Nullvektor ist und der dieses U alphazyklisch erzeugt.
Thank you.
hoch Alpha hoch 1 und so weiter bis U hoch Alpha hoch K minus 1. Das sind insgesamt K Stück, K Vektoren. So möchte ich jetzt zählen. Diese Basis soll einen Namen kriegen. Ich nenne ihn mal C. Das ist jetzt nur eine Menge. Falls ich gleich eine Matrix basteln möchte, dann ordne ich das noch an. In der offensichtlichen Weise, damit wir diese Treppenstufen kriegen. So. Ich habe gerade also erklärt, warum man das so findet und wie das geht. Jetzt nehme ich eine Person dafür her. Und Basis, wunderbar. Jetzt weiß ich ja nach Wahl, dass wenn ich nochmal mit Alpha da drauf gehe, also nochmal mit Alpha abbilde, dass dann U hoch Alpha hoch K rauskommt. Und das muss ich jetzt darstellen können als Linearkombination mit dem davor. Sonst wäre es ja keine Basis. Also schreibe ich eine Linearkombination hin. Sei Delta 0 bis Delta K minus 1 bis K so, dass das die Koeffizienten für die gewünschte Linearkombination sind. Das heißt also, dass ich U hoch Alpha K schreiben kann als Delta 0 mal U. Und wir stellen uns vor, dass da oben dran steht Alpha hoch 0, das ist Delta 0, plus Delta 1 mal U hoch Alpha hoch 1 sozusagen, plus und so weiter. Ich hoffe, die Notation ist intuitiv. Am Ende steht Delta K minus 1 mal U hoch Alpha hoch 1 minus 1. So, was können wir jetzt machen mit diesen Koeffizienten? Wie sie das mit dem Video lösen, weiß ich nicht. Die Leute, die hier sitzen, können jetzt auf die linke Tafel gucken. Wenn ich zu der Basis C angeordnet, in der Reihenfolge, wie das hier steht, als Zielmut, jetzt die Abbildungsmatrix zu Alpha eingeschränkt auf U bilde, was passiert dann? Na, dann kriege ich eine Form, so wie das da drüben links steht. Und jetzt weiß ich auch, was in die letzte Zeile kommt. Denn jetzt habe ich hier Koeffizienten stehen, die ich brauche für die Linearkombination. In dem Moment, wo ich den letzten Basisvektor nochmal mit Alpha abgebildet habe. Das heißt, jetzt habe ich da diese Lücke gefüllt, wo wir vorhin noch nicht wussten, was steht da. Jetzt haben wir da von dem Schatz zu. Ist jetzt also ziemlich eine natürliche Anordnung von dem, was wir da haben.
Minus was?
Delta K minus 1. Minus. Genau, x minus. Habe ich gesagt. X minus Delta K minus 1. So. Dann stehen überall da, wo vorher die Einsen waren, jetzt minus Einsen.
Habe ich x hoch k minus 2 und irgendwelches Zeug.
Minuszeichen. Da haben wir dieses x minus Delta k minus 1 und das führt dazu, dass wir am Ende da stehen haben, Delta k minus 1 mal x hoch k minus 1. Aber es kommt noch plus x hoch k dazu. Und dieses x hoch k kommt aus dem allerletzten Term, weil wir da nämlich dieses x minus Delta k minus 1 haben und weil wir von der Determinante einen Beitrag x hoch k minus 1 kriegen, die multipliziert mit diesem x genau das. So, das ist unser charakteristisches Polynom für Alpha eingeschränkter Form. Und jetzt behaupte ich, dass das dasselbe ist wie das minimale. Da müssen wir gleich mal überlegen, was das ist. Ach so, da sind die zwei Tage. Dann wechsle ich nur. Ich behaupte, dass wenn man Alpha in das Polynom 4 Alpha U einsetzt, dass dann die Nullablösung rauskommt. Gucken wir einmal, was da passiert. Wir setzen Alpha in 4 Alpha U ein. Und wir verstehen, was die Abbildung, die da rauskommt, tut, indem wir sie anwenden. Und zwar möchte ich sie erstmal auf das U anwenden, das den Teilraum groß U Alpha zyklisch erzeugt. Ich möchte also gerne anwenden, auf U, die Abkürzung P Alpha U eingesetzt Alpha. So, da muss ich gucken, was macht denn dieses Polynom P Alpha U? Da hinten steht es mit den Koeffizienten, wenn ich da jetzt überall Alpha einsetze, dann steht da also minus Delta 0 mal identische Abbildung, minus Delta 1 mal Alpha, minus und so weiter und ganz am Ende steht noch plus Alpha hoch K.
Das alles wende ich jetzt auf U an, dann steht da also U hoch minus Delta 0 mal identische Abbildung, minus Delta 1 mal Alpha, minus und so weiter, minus Delta K minus 1 mal Alpha hoch K minus 1 plus Alpha hoch K. Jetzt müssen wir uns an die Rechenregeln erinnern. Wie wende ich so ein Ungetüm auf einen Vektor an? Dann indem ich die einzelnen Teile nacheinander anwende und dann immer die Bilder addiere und die Skalare ziehe ich als Skalarevielfache davor. Habe ich also da stehen minus Delta 0 mal U. U, identische Abbildung ist U, schreibe ich nicht hin. Minus Delta 1 mal U Alpha. Minus und so weiter. Jetzt bin ich hier hinten angekommen, das schreibe ich noch hin. Minus Delta K minus 1 mal U Alpha hoch K minus 1. Und jetzt muss ich aufpassen, hier steht plus Alpha hoch K. Also habe ich jetzt noch plus U hoch Alpha hoch K. Schauen, was da rauskommt. Dafür brauche ich die andere Tafel kurz, um zu gucken. Wie war denn das nochmal? U hoch Alpha hoch K, das steht da an der Tafel, ist dasselbe wie die Linearkombination mit den Deltas und den Potenzen von U hoch, also den Potenzen von Alpha. Das ist genau das, was hier vorne steht, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. Naja, das heißt aber, dass wenn ich das auf die andere Seite bringe und dann das Vorzeichen sich ändert, dass dann, wenn ich hoch Alpha K dazu addiere, der Nullvektor kommt. Aha! Jetzt haben wir also gezeigt, dass wenn wir Alpha in dieses Polynom einsetzen und das auf U anwenden, dass dann der Nullvektor rauskommt. Anders gesagt ist das für den Vektor klein U die Nullablösung. Aber der Teilraum U entsteht ja, indem ich U nehme und immer wieder Alpha anwende. Das heißt, wenn ich jetzt bei den ganzen anderen Leuten auch dieses Polynom anwende, kommt da auch überall der Nullvektor raus. Und deswegen ist das sogar für den ganzen Teilraum U die Nullabbildung. Das heißt also, dass P Alpha U Alpha einschränkt auf U die Nullabbildung ist. Auch im Teilraum U. Was heißt das jetzt wieder? Das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf U ist doch das normierte Polynom kleinstmöglichen Grades mit der Eigenschaft, dass wenn man da Alpha U einsetzt, dass dann die Nullablösung rauskommt. Na, hier ist es so, wenn man Alpha einsetzt, kommt die Nullablösung raus. Das heißt, wenn man Alpha eingeschränkt auf U einsetzt, dann kommt auch die Nullablösung raus. Immerhin habe ich ja nicht gesehen, was passiert, wenn ich auf U einschränkt. also, dass P Alpha U sozusagen ein Kandidat ist für das Minimalpolynom. In dem Sinne, dass das in dem Ideal liegt, das vom Minimalpolynom erzeugt wird. Jetzt ist noch die Frage, hat das Minimalpolynom vielleicht noch einen kleineren Grad? Finde ich noch irgendwas? Kann ich da irgendwas basteln? Oder ist es vielleicht schon? Dass das so ist. Das heißt, P Alpha U liegt in dem von Min Alpha U erzeugten Ideal. So, könnte man jetzt also auch schon mal sagen, okay, das teilt das, das heißt, man kann das mal irgendwas schreiben, sodass P Alpha U rauskommt. Und wenn, achso, und es ist schon normiert, P Alpha U ist schon normiert, wenn das Minimalpolynom kleineren Grad hätte, überlegen wir mal kurz, was das heißen würde, das ist ja auch normiert. Dann könnten wir jetzt also x hoch irgendwas mit einer kleineren Potenz schreiben als k-1 und dann irgendwie so Kombination mit Koeffizienten machen, so dass wenn man Alpha da einsetzt, die Nullabbildung rauskommt. Aber das würde ja heißen, dass man da drüben bei der Linearkombination nicht bis Alpha k hätte gehen müssen, um sowas zu schreiben, sondern dass man das schon vorher hätte machen können. Und das würde wiederum bedeuten, dass man hier bei der Wahl der Basis schon vorher gemerkt hätte, dass man schon genug Vektoren hat. Aber wir haben das K ja so gewählt, dass man wirklich erst da aufhören kann und nicht schon vorher. Das heißt also, dass die Wahl von dem ganzen Zeug am Anfang uns sagt, dass wir jetzt schon das Minimalpolynom gefunden haben. Stehen ja bis auf Vorzeichen schon unten drin. Und das macht das Leben sehr viel leichter, wenn man das berücksichtigt. So, jetzt muss ich erstmal eine Runde wischen. Ich möchte Ihnen aber die Gelegenheit geben, schon mal zu gucken, was als nächstes passiert. So, das haben wir alles gemacht. Als nächstes kommt ein Beispiel und da können Sie jetzt schon mal ein bisschen drauf gucken, während ich die Tafel wische. Beispiel 9,23. Da war ganz viel freier Platz, denn in meinen eigenen Notizen war das riesig mit diesen ganzen riesigen Matrizen. Manche davon konnte ich auf der Tafel zum Glück ein bisschen kompakter unterbringen. Hier ist schon mal das Beispiel. Und ich wische. Und wir atmen einmal kurz durch, denn das war jetzt doch anstrengend mit den Matrizen und den Koeffizienten. Und ich hoffe, ich habe mich nirgends verschrieben. Ich habe mich sehr konzentriert mit den Indizes und hoffe, dass ich alles richtig. Sodass man dann immer so Zeilen kriegt, wo man Nullen hat und eine 1 neben der Diagonale. Das ist übersichtlich. Was auch übersichtlich ist, ist, wenn man eine Basis aus Eigenvektoren hat oder wo zumindest viele Eigenvektoren dabei sind, weil man dann eben auch wieder ganz viele Nullen hat und nur irgendwo auf der Diagonale mal so einen Eintrag. Das sind etwas unterschiedliche Arten von Übersichtlichkeit und beide werden für uns noch wichtig im Kapitel 10 zu Normalformen. So, dann gucken wir uns auch das Beispiel mal in Ruhe an. Ich habe diesmal wieder die Standardbasisvektoren genommen, 1, 0 und 0, 1 für r Quadrat. B gut ist dann die geordnete Standardbasis. Und diesmal fange ich an, indem ich in den Endomorphismus Alpha mit einer Abbildungsmatrix gehe. So, meine erste Aufgabe für Sie ist jetzt, einfach weil wir das die ganze Zeit üben wollen, mir zu sagen, wie ich die Informationen in der Abbildungsmatrix jetzt lesen muss. Was steht da drin? Was für Informationen habe ich jetzt? Wenn ich jetzt wissen möchte, wohin der erste Basisvektor abgebildet wird, wie mache ich das? Ich hoffe, dass Sie mich so ruhig anschauen, weil ich Sie mit der Frage lang kann und nicht, weil Sie nicht wissen, wie es geht. Langeweile ist alle. Ja.
Der erste Basisvektor wird auch einmal sich selber und einmal den zweiten Basisvektor abbilden.
Richtig. Dankeschön. Der erste Basisvektor geht auf einmal sich selbst plus einmal der zweite und da wir die Vektoren hier kennen, ist das, was rauskommt, der Vektor 1, 1. So, beim zweiten genauso. Der wird auf 0 mal den ersten minus einmal den zweiten abgebildet und bei der Standardbasis heißt es, das Bild ist 0 minus 1. Und jetzt habe ich hier Beispiele für alpha-zyklische Teilräume. Der Raum, der von B2 erzeugt wird, ist alpha-zyklisch, das muss nicht so sein. So könnte ja sein, dass man beim Abbilden ganz woanders landet. Aber da ist es so, weil der ja auf minus sich selbst abgebildet wird. Das heißt, wenn ich jetzt immer wieder Alpha anwende, dann lande ich immer abwechselnd bei B2 und bei minus B2. Und die liegen ja beide in dem von B2 erzeugten eindimensionalen Teilraum. Da kommt dann nichts Neues mehr dazu. Dementsprechend kann ich B2, also das Erzeugnis von B2 als Teilraum, auch schreiben als Alpha-Erzeugnis von B2. Das ist wirklich dasselbe. Ja, und dann ist immer die spannende Frage, ob man irgendwelche großen alpha-zyklischen Teilräume findet. Denn, wie wir jetzt gesehen haben, entstehen dann in der Abbildungsmatrix große, sehr übersichtliche Blöcke. Deswegen finde ich es immer schön, wenn ich große alpha-zyklische Teilräume finde. Die geben mir dann schon einen Teil für eine Basis von V mit einem übersichtlichen Teil für die Abbildungsmatrix. Also probieren wir das doch mal aus. Was ist denn, wenn ich B1 nehme und wenn ich auf B1 Alpha und dann Alpha Quadrat und so weiter anwende? Der Witz ist, man könnte das an der Abbildungsmatrix schon gesehen haben, dass da der zweite Basisvektor eine Rolle spielt, einfach weil da keine Null steht. Und man kann aber auch einfach zu Fuß nachrechnen. Erst habe ich B1 selber, dann, wenn ich Alpha einmal anwende, habe ich B1 plus B2. Wenn ich dann Alpha nochmal anwende, habe ich B1 plus B2 minus B2 und so weiter. Das heißt, hier wechsle ich immer zwischen B1 und B1 plus B2. Und diese beiden Vektoren zusammen erzeugen schon den ganzen Raum R Quadrat. Angenommen, ich würde jetzt dafür eine kurze Begründung verlangen. Wer könnte mir in einem Satz sagen, warum B1 und B1 plus B2 zusammen den ganzen Vektorraum erzeugen? Ein Satz. Sie dürfen es versuchen.
Weil sie eben ja unabhängig voneinander sind.
Sie bilden eine ja unabhängige Menge, aber warum? Genau dafür suche ich eine Begründung. Ein Satz reicht. Den einen Vektor habe ich doch behalten aus der Basis vom Anfang. Was ist mit dem zweiten? Okay, es reicht ein Wort. Es reicht ein Wort. Na gut, für die dritte Klausur ist das vielleicht noch nicht so schlimm. In der Abschlussklausur müssen Sie solche Sachen sehen. Tauschen. Tauschen. Mit dem Austauschlemma kann man in der Basis B1, B2, mit der wir angefangen haben, den Vektor B2 austauschen durch B1 plus B2 und deswegen kriegt man da so schnell eine neue Basis. Und muss nicht groß rumrechnen, sondern das kann man mit dem Austauschlemma einfach wissen. Und jetzt schaue ich doch in ein paar überraschte Gesichter. Das ist gut, in dem Sinne, dass Sie jetzt nochmal sich erinnert haben, ach stimmt, da war was. Davor dachte ich, Sie sind alle so gelangweilt, weil Ihnen klar ist, wie das geht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen so war. Bitte üben. Schnell zu sehen, dass irgendwas eine Basis ist, austauschen hilft. Und diese Basis nehmen wir uns jetzt her. C Hut soll jetzt die geordnete Basis sein, die besteht aus den Vektoren B1 und B1 plus B2. Mit denen schreibe ich jetzt eine neue Abbildungsmatrix hin und die ist dann super übersichtlich. Der erste Vektor geht auf den zweiten und der zweite geht auf den ersten. Also richtig schön kompakt. Und ich kann das charakteristische Polynom sofort hinschreiben. Ich kann das man immer Abbildungen sofort hinschreiben. Alles wunderbar. Okay? Also, für das Ausrechnen des charakteristischen Polynoms wäre die erste Abbildungsmatrix prima gewesen. Für die Eigenwerte auch. Man kann da sofort alles sehen. Aber um das Minimalpolynom zu bestimmen, ist das bisschen, was wir dann noch gemacht haben, gut. Denn jetzt mussten wir nicht überlegen, ja, welchen Grad hat das, 1 oder 2, und man muss nicht qualifiziert raten, sondern man sieht auf einen Blick, dass es dasselbe ist wie das Charakteristische, einfach weil wir gezeigt haben, dass der Raum alphazyklisch ist. Damit möchte ich motivieren, dass es sinnvoll ist, sich diese Fragen zu alphazyklischen Teilräumen zu stellen. Und jetzt kommt Satz 9,24. Da steht Lemma 9,8, Déjà-vu. Und wir sehen gleich, warum. Die erste Aussage ist, mit unseren gängigen Voraussetzungen, dass wenn man Alpha in das charakteristische Polynom einsetzt, dass dann da immer die Nullabbildung rauskommt. Das wussten wir bisher noch nicht. Aber wir haben gerade im Beweis schon in einem Spezialfall sowas benutzt. Da haben wir auf U eingeschränkt und haben da Alpha eingesetzt und da kam die Nullabbildung raus. Jetzt sehen wir, das ist immer so. Das hatte nichts damit zu tun, dass wir da einen alphazyklischen Teil haben. Die zweite Aussage ist, dass das Minimalpolynom immer ein Teiler des charakteristischen Polynoms ist. Das folgt jetzt natürlich aus A, denn jetzt wissen wir ja, dass das charakteristische Polynom Alpha als Nullstelle hat. Es muss also in dem vom Minimalpolynom erzeugten Ideal liegen. Das ist Aussage B. Und das schränkt die Möglichkeiten für das Minimalpolynom jetzt auf einmal krass ein. Wenn man das charakteristische Polynom kennt, hat man auf einmal so eine Liste von KandidatInnen, Kandidatinnen, das Polynom, ja, von Kandidaten für das Minimalpolynom. Und Teil C sagt, dass man die Eigenwerte eben auch schon mit dem Minimalpolynom findet. Das ist die eine Möglichkeit, wie man das lesen kann. Wenn Sie das Minimalpolynom haben, kriegen Sie die Eigenwerte und müssen das Charakteristische nicht ausrechnen. Aber man kann das andersrum lesen und das ist vielleicht sogar noch viel besser. Wenn Sie nach Kandidaten für das Minimalpolynom suchen, dann müssen Sie sich eben nicht alle Teile des charakteristischen Polynoms angucken, sondern nur die, bei denen Sie alle Nullstellen sehen. Und das schränkt ein, was da in Frage kommt. So können Sie Tricks entwickeln, mit denen Sie, wenn Sie das charakteristische Polynom haben, das Minimalpolynom auf irgendwie 2, 3 Möglichkeiten einschränken können. Dann wird es interessant. So, das x'en wir natürlich alles in Beispielen aus, rauf und runter. Jetzt möchte ich erstmal mit Ihnen besprechen, warum der Satz überhaupt stimmt. Kann sogar sein, dass die Tafel da oben reicht. Guck mal. Und Lemma 9,8 Déjà-vu deshalb, weil es hier darum geht, Nullstellen sind Eigenwerte und so. Naja, bla bla. Und die schon weitergeblättert haben, haben gesehen, dass das Kapitel dann zu Ende ist. Na gut, ich setze Alpha in das Polynom ein, ich möchte wissen, dass die Nullabbildung rauskommt, also muss ich die Abbildung anwenden und sehen, dass für jeden Vektor der Nullvektor rauskommt. Sei also Beta, das ist ja A, sei Beta, die Abbildung, die rauskommt, wenn ich in P Alpha die Abbildung Alpha einsetze. Ich habe gerade gesagt, was wir zeigen wollen. Wir wollen zeigen, dass wenn wir irgendeinen Vektor hernehmen und Beta darauf anwenden, dass dann immer der Nullvektor kommt. Na gut, dann nehmen wir uns doch mal so einen Vektor hin. Hinter Auseinanderführung sei V aus V beliebig. Falls es der Nullvektor ist, dann wird er sowieso auf Null abgebildet. Das ist nicht so spannend. Lemma 9,20 ist dann haben. Und das heißt, dass wenn ich Alpha und Beta einsetze, dass dann da jeweils die Nullabbildung rauskommt. Also ist, wenn ich jetzt V nehme und dann Alpha U einsetze, in P Alpha U, das Bild darunter 0. Soweit so gut. Ich will ja eigentlich auf V Beta hinaus, aber immerhin habe ich jetzt V mit diesem Zeug abgebildet und habe den Nullvektor rausgekriegt. Das ist ja immer schon meine Information. Da V in U liegt, ist es egal, ob ich hier Alpha U einsetze oder Alpha. Denn angewandt auf Elemente aus U ist es dasselbe. Faktorraum V modulo U macht. U ist Alpha-Invariant, ist ja klar. Wenn ich da Alpha auf die Leute anwende, lande ich da immer drin. Das heißt, ich kann jetzt Lemma 912 anwenden und das sagt mir, dass ich P Alpha schreiben kann als dieses Q mal das charakteristische Polynom von Alpha auf dem Faktorraum. Das habe ich vorhin beim Vorlesen der Resultate schon gesagt. Denn wir haben uns ja überlegt, dass das Ideal aller Polynome, die Alpha als Nullstelle haben, erzeugt wird vom Minimalpolynom und daraus folgt dann sofort Aussage B. B von und der Definition des Minimalpolynoms bzw. Satz 29. Ich wisch noch mal. Das ist ja perfekt. Dann sind wir jetzt genau in den Tabellenzellen. Jetzt setze ich dafür ein, was da steht und rechne das sofort aus mit den Rechenregeln, die wir V macht, V ist ein Eigenvektor, zu Lambda. Aha, das heißt, hier bilde ich jetzt einfach n mal mit Alpha ab. Jedes Mal kommt da so ein Lambda davor, sodass da also jetzt steht. Ich mache es einfach direkt mehrmals. Dann steht da Lambda hoch m mal V. Wenn ich m mal Alpha angewandt habe, kommt insgesamt m mal der Faktor Lambda davor. Also sieht das so aus. Und hiermit meine ich einfach im Körper, dass ich Lambda m mal mit sich selber multipliziere. Los, dann habe ich dieses Delta n minus 1 mal hier dasselbe. Hier multipliziere ich jetzt von links mit Lambda, aber eben nur m minus 1 mal. Und jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, wie das läuft. Hier hinten mache ich nichts mehr, weil ja Alpha nicht mehr abbildet, also weil es da nicht mehr vorkommt. Davor können Sie sich vorstellen, haben Sie jetzt noch so ein Delta 1 mal Lambda mal V. Okay, soweit so gut. Das alles ist der Nullvektor. Und das ist, wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke, dasselbe, als wenn, ich muss kurz drauf starren, also wenn ich V sozusagen nach rechts ziehe und alles Skalare nach links mit dem Distributivgesetz, ähnlichen Dingen, was wir im Vektorräumen haben, dann steht hier Lambda auf m plus dieses Zeug plus und so weiter, am Ende Delta 0. Das heißt, es sieht genauso aus wie dieses Polynom, wenn ich da Lambda eingesetzt habe. Das heißt, das ist das Minimalpolynom von Alpha eingesetzt Lambda mal V. Ah, das ist doch bestimmt gut. Moment, ich glaube, wir sind fertig. Hier steht ein Körperelement, das ist ja das Tolle, wir können ja alles einsetzen. Jetzt setzen wir halt ein Körperelement ein. Hier steht ein Körperelement mal ein Vektor. Und dieser Vektor ist nicht der Nullvektor, denn es ist ja ein Eigenvektor zu irgendwas. Aber auf der linken Seite steht der Nullvektor. Wie geht das? Kapitel 2, Basics über Vektorräume. Das geht nur, wenn der Skalare hier vorne steht, 0 ist. Also haben wir gezeigt, dass Lambda eine Nullstelle von den Alpha ist und das geht nicht. Nee. Ja, V nicht der Nullvektor ist, aber V ist nicht der Nullvektor. Aussprechen, nämlich mir zu sagen oder Jean-Luc zu sagen, wenn Sie zu diesem Thema alphazyklisch, Minimalpolynom, mehr Beispiele brauchen. In Kapitel 10 kommen natürlich einige, aber wenn Sie jetzt sagen, ich brauche vorher, um reinzukommen und als Motivation Beispiele, dann sagen Sie mir das und dann mache ich das total gerne. Bis dann.